dass besonders Anti-Aging-Produkte viel Plastik enthalten. Das heißt, dieses flüssige Plastik legt sich halt buchstäblich zwischen die Falten, ja. Und diese Vorstellung
ist eigentlich echt widerlich.
Das hat mich auch schockiert, als ich das gelesen habe, ja. Also das heißt, da ist eine Industrie, die wirklich so milliardenschwer ist, ne? Und da halt gegen anzukommen, ist natürlich auch mal irgendwie kein Pappenstiel, sag ich mal so, ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ozeankind Podcast. Heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast bei mir, und zwar ist das die liebe Maike von der Organisation Ocean Now. Hallo Maike.
Hallo Marina, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Zur Einleitung für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen. Wer ist denn Maike und wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
Ja, ich bin lang im Ausland gewesen. Ich bin jetzt wieder zurück in Deutschland seit 5 Jahren und ich habe meine Liebe zum Ozean über die Jahre immer mehr entdeckt. Und ich habe eigentlich einen Hintergrund Online-Marketing über 10, 12 Jahre gehabt und hatte dann 2018 einen Moment in meinem Leben zu entscheiden, okay, ich möchte mich jetzt wirklich voll und ganz dem widmen, wofür ich Leidenschaft habe. Und das ist der Ozeanschutz.
Oh, sehr schön. Sehr, sehr cool. Und wie, okay, 2018 hast du gesagt. Mhm. Was machst du jetzt? Was ist Ocean Now für die, die das jetzt zum ersten Mal hören?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein oder man sagt auch NGO im Englischen und bestehen aus einem Team von aktuell ca. 35 Freiwilligen. Wir sind in Berlin und Ocean Now hat das Konzept, den Ozeanschutz gesamtgesellschaftlich voranzutreiben, also im Rahmen des Nachhaltigkeitsziel 14, Leben unter Wasser. Wir arbeiten mit Kunst. Also Kunst ist so ein zentrales Element unserer Arbeit.
Okay, spannend. Inwiefern Kunst?
Also Kunst ist halt für mich als Person, ich bin mit Kunst aufgewachsen und ist für mich eine Möglichkeit eben auch, den Menschen auf einer anderen Ebene zu erreichen. Kunst spricht ja den emotionalen Teil des Gehirns an, der uns wiederum zum Handeln bewegt. Kunst ist auch eben, da sie visuell ist, ein guter Weg, in die Medien zu kommen. Und unter anderem adressieren wir auch Entscheidungsträger unter anderem auch in der Politik. Und um die Politik zu erreichen, braucht man wiederum die Medien. Das heißt, die Kunst hilft uns auch, Aufmerksamkeit zu generieren mit den Themen, die wir haben. Ja.
Okay, und vielleicht ist vielen ja schon mal die Kampagne, vor allem im letzten Jahr, unter die Augen gekommen, sagen wir mal, wo viele bekannte Persönlichkeiten so Plastikteilchen im Gesicht haben. Magst du dazu ein bisschen mehr erzählen?
Sehr gern, ja. Das Projekt heißt In Your Face. Ja, das war sozusagen unser Durchbruch. Also wir hatten das Glück, dass ein Mädel bei uns im Team die Idee hatte für das Projekt. Und also basieren tut das Projekt im Grunde auf einem Kunstwerk von der Hamburger Künstlerin Swantje Günzel. Die ist mittlerweile eine gute Freundin von uns. Ich hatte Swantje in einer Ausstellung kennengelernt, 2018 im Sommer. Und Swantje arbeitet seit 10 bis 12 Jahren am Thema Plastik. Mir hat halt ihre Arbeit so gut gefallen und wir haben uns dann kurz geschlossen. Und das eine Werk von ihr heißt Microplastics 2. Auf dem Original sieht man sie, es ist ein Porträtbild, mit kleinen Mikroplastikteilchen im Gesicht kleben, symbolisch für eine Schönheitsmaske. Und man sieht die blutende Nase, für den destruktiven Charakter von Mikroplastik steht. Und dieses Bild hat sehr gut zu unserem Kampagnenthema gepasst, nämlich Mikroplastik in Kosmetik und Reinigungsmitteln. Und dann gab es letztes Jahr, wie gesagt, diese Idee, dieses Kunstwerk auf bekannten Gesichtern in der Öffentlichkeit zu replizieren. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir eben einen Open Call hatten und Mikroplastik in der ganzen Welt sammeln haben lassen. Also wir haben halt Leute an Stränden gefragt, in wo auch immer, Südpazifik, Panama, in Schottland etc. Und die haben dann, diese Ozeanliebhaber haben halt dieses Mikroplastik gefunden an Stränden, haben uns das zugeschickt und wir haben dann praktisch für jedes Gesicht einen anderen Ort darstellen können. Das heißt, es war auch so ein Element, um zu zeigen, wir sitzen alle zusammen in einem Boot Und das ist ein globales Thema und der Ozean kennt keine Grenzen. Und genau, das war so ein kollektives Medienprojekt praktisch. Und das, ja, das haben wir dann gemeinsam, also diese Porträts, 56 Porträts insgesamt, haben wir dann eben mit einem Statement von der Person dazu, was der Ozean ihm oder ihr bedeutet, abgebildet. Und ja, das hat uns so ein bisschen so einen Durchbruch gebracht und es war ein sehr aufregendes Projekt. Und beziehungsweise ist es auch immer noch.
Es ist vor allem auch, dass das Thema Mikroplastik wirklich mal die breite Öffentlichkeit so gesehen hat, oder? Oder dass es realisiert hat, dass es tatsächlich ein Problem darstellt, weil bei vielen ist es ja tatsächlich, ja, steht es nicht so auf der Tagesordnung, dass wirklich in vielen Kosmetika, die wir tagtäglich nutzen, Mikroplastik drin ist, oder?
Ja, also es ist halt einerseits ein Thema, das schon lange auf der Agenda ist und auch auf der politischen Agenda, also seit Jahren. Da sind auch viele andere Organisationen, die sich schon dem Thema gewidmet haben, aber die zwischenzeitlich dann auch wieder entweder in einen anderen politischen Dialog eingetreten sind, wo sie halt dann die Perspektive der Industrie mit an Bord geholt haben. Da gibt es einen Prozess, einen Dialog, der da besteht, der Kosmetikdialog. Andererseits haben sie auch gemerkt, dass sie halt eben auf wirtschaftlichen Widerstand stoßen. Und wir haben halt eben zu Ende 2018, wir konnten es halt nicht ganz glauben, dass seit 2013 dieser sogenannte Kosmetikdialog läuft, aber dass das Gesetz immer noch nicht eingeführt wurde, wo halt andere Länder in Europa halt das schon viel mehr, viel progressiver angehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen halt mit diesem Projekt noch mehr Aufmerksamkeit generieren und auch den noch mal mehr das mit anschieben praktisch, diesen Prozess, ja.
Und das habt ihr mithilfe auch in der Petition gemacht, die ihr gestartet habt, richtig?
Richtig, genau. Ja, also das ist so ein ganz wichtiges Element auch für mich, also von der Strategie her. Also wir haben, wir brauchen natürlich ein Fundament von dem Ganzen. Und die Petition hat jetzt über 117.000 Unterschriften. Die Petition haben wir auch ein Stück weit schon überreicht an das Umweltministerium. Also wir hatten letzten Sommer eine Übergabe der Petition von 90.000 Unterschriften, also 88.000 genau gesagt, an die Ministerin. Und ich habe dann auch mit der Umweltministerin und ihrem Pressesprecher diskutiert, eine halbe Stunde lang. Und wir sind da im Dialog, aber es passieren eben auch ganz viele politische Prozesse, die wiederum diesen Dialog dann wiederum torpedieren von anderen Seiten, beziehungsweise jetzt zum Beispiel. Also die Tatsache, dass Reifenabrieb Nummer 1 Quelle ist von Mikroplastik, ist halt mittlerweile bekannt. Oder auch das Thema Kunstrasenplätze ist jetzt auch ein ganz heißes Thema gewesen in den Medien. Und natürlich überholen dann solche Themen auch unser Thema. Ja? Also das ist halt dann wiederum etwas, wo man halt wieder dann nochmal neuen Druck aufbauen muss oder eben nochmal neu sagen muss oder rechtfertigen oder beziehungsweise begründen muss, warum man eigentlich denkt, dass nach wie vor dieses Verbot gebraucht wird. Ja. Es ist ja auch für uns so, also wir sagen halt, Mikroplastik in Kosmetik, also die einzige Art, also die leichteste am leichtesten zu vermeiden im Grunde, ja.
Weil auf jeden Fall, ja.
Es gibt so viele Marken, ja. Ja,
das sehen wir nämlich ganz genauso, weil das ist tagtäglich, du benutzt die Produkte, was weiß ich, einmal am Tag, zweimal, dreimal jemand, der sich schminkt, abschminkt und so weiter. Also es ist ja unendlich, auch wenn es der kleinste Anteil ist vom Mikroplastik in der Natur, jetzt sagen wir mal. Aber der Mensch ist ja klar ein Gewohnheitstier. Und wenn die erst mal wissen, okay, da ist Mikroplastik drin, dann weiß ich, was das ist, worauf ich achten muss. Dann nehme ich halt ein anderes Produkt. Das wäre die eine Variante, was natürlich sehr, sehr, sehr viel anstrengender ist, als anstatt zu sagen von Anfang an den Hersteller, lieber Hersteller, lass doch mal den Scheiß aus seinem Produkt raus.
Genau, genau das. Ja. Ja, das ist halt wirklich auch durch eine Studie von Greenpeace belegt worden, dass 83% der Deutschen kein Mikroplastik in Kosmetik wollen. Und im Grunde liegt eigentlich, also es gibt im Grunde nicht wirklich irgendwelche Gründe dagegen. Ja, also gut, wenn man jetzt mal genauer hinschaut, muss man natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen festem und flüssigem Mikroplastik. Es ist halt so, dass das feste Mikroplastik in dieser Art Kosmetikdialog, der jetzt seit 5 Jahren läuft, also es ist so, dass dieser Kosmetikdialog eine Verabredung ist zwischen der Kosmetikindustrie und der deutschen Regierung, Mikroplastik aus Produkten freiwillig bis 2020 zu entfernen. Ja. Mhm. Im Endeffekt sind wir halt diejenigen, die fragen, okay, wer genau dokumentiert das? Wo genau kann man das nachsehen? Denn wir haben halt eben andere Quellen, auch gerade vor kurzem, zum Beispiel von unserem Partner CodeCheck, wurde eben wieder festgestellt, es gibt in jedem dritten Produkt noch Mikroplastik, ob fässig oder fest oder flüssig. Mhm. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, wer genau dokumentiert das und wer überprüft das? Denn der BUND bringt ja auch zum Beispiel immer wieder einen Einkaufsratgeber raus, wo auch eben immer noch festgestellt wurde, dass es Mikroplastik in Produkten gibt. Also dieses feste Mikroplastik, ich denke, das ist jetzt mittlerweile bekannt, auch bei vielen wirtschaftlichen Marken, dass das diese Peelingpartikel beispielsweise, das ist so ein klassisches Beispiel, dass die ersetzt werden müssen. Und da hat sich auch schon was getan. Noch nicht 100%, sind noch nicht ganz da, aber es hat sich was getan. Aber das flüssige Mikroplastik ist ja auch das, was wir in der Petition halt eben ansprechen. Das ist eben auch so ein Bereich, der ist wirklich eine absolute Grauzone noch. Ja? Also, und man weiß eben, dass es in hoher Konzentration auch schädlich sein kann, beziehungsweise flüssiges eben auch die Zellwände durchdringen kann. Und man, also unter uns oder beziehungsweise wenn es irgendwie auch die Hörer interessiert oder Hörerinnen, es gibt eine Studie von der Free University of Amsterdam und unserem Partner Beat the Microbead auf der EU-Ebene, die belegt, dass besonders Anti-Aging-Produkte viel Plastik enthalten. Das heißt, dieses flüssige Plastik legt sich halt buchstäblich zwischen die Falten, ja. Und diese Vorstellung
ist eigentlich echt widerlich.
Das hat mich auch schockiert, als ich das gelesen habe, ja. Also das heißt, da ist eine Industrie, die wirklich so milliardenschwer ist, ne. Und da halt gegen anzukommen, ist natürlich auch mal irgendwie kein Pappenstiel, sag ich mal so, ne.
Vor allem, es ist ja so ein langwieriger Kampf tatsächlich. Aber was ich mich so frage, wenn du sagst, okay, seit 2013, sagtest du, ne, gibt es diesen Kosmetikdialog. Gut, es sind jetzt 7 Jahre vorbei. Warum dauert das? Also was ist deiner Meinung nach so das Ursprungsproblem, gerade in Deutschland, im Vergleich zu vielen europäischen Ländern, wo ja eben Mikroplastik schon wirklich verboten wurde? Warum tun wir uns wieder da so schwer?
Ja, das ist schon eine sehr interessante Frage. Also meine Theorie oder meine Rückschlüsse sind, dass die deutsche Wirtschaft oder das Industrieland Deutschland wirklich auch die Meinung, die Interessen, die Perspektive der Wirtschaft priorisiert. Und natürlich kommt es sehr darauf an, wie die Regierung aufgestellt ist und wie auch Entscheidungen getroffen werden im Parlament, zwischen den Ministerien etc. Also wenn man sich die politische Lage anschaut, die grüne Bundestagsfraktion hat ja beispielsweise schon oft auch dieses Verbot von Mikroplastik eingefordert. Die stellen dann sogenannte Anfragen im Parlament. Und die haben aber, sind eine Oppositionspartei. Also die haben nicht genug Stimmen, um das durchzupushen. In dem Fall hatten die, glaube ich, teilweise von der Linken zum Beispiel auch Zuschub bekommen für ihre Vorhaben. Aber die SPD und die CDU halten beispielsweise dagegen. Das heißt, man hat so eine Patt-Situation. Ne? Also man hat halt zwei Parteien, die sagen, nee. So, und wenn es nicht im Koalitionsvertrag drinsteht, dann geht da auch nichts voran. So, das ist jetzt nur mal auf der Parlamentsebene. Dann höher, auf der Ministerienebene, hat man eben das Wirtschaftsministerium, das wahnsinnig stark ist. Da kann man ja auch im Klimabereich einiges sehen. Ne? Also wenn, braucht man jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, da könnte ich stundenlang drüber reden, denn das sind halt echt so diese wirtschaftlichen Stimmen, die dann einfach alles andere übertönen, ne? Also es ist schon so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, ja? Also Industrieland Deutschland so. Also das, so kommt es mir vor ziemlich, ja.
Ja, weil wir echt so lobbygesteuert sind in so vielen Branchen und Entscheidungen, die das dann irgendwie blockieren, obwohl der Verbraucher das ja ganz anders sieht und am liebsten gerne mal ein Verbot hätte. Ne, habe ich so
genau.
Das Gefühl, vielleicht nicht jeder Mensch, der sagt, klar, Verbotspolitik will ja irgendwie auch keiner, aber ich finde so in manchen Bereichen wäre es doch mal schön, so einen starken Mensch da oben zu haben, der jetzt da mal sagt, so, das ist schädlich, es ist bewiesen, jetzt gibt's das nicht mehr. Liebe Hersteller, kümmert euch drum, dass ihr ein anderes Produkt, einen anderen Inhaltsstoff nutzt, weil es funktioniert ja. Es gibt ja genug Naturkosmetikhersteller, die ja darauf verzichten, ne? Und die verdienen ja trotzdem noch ihr Geld. Also
ja, und vor allem verdienen sie, also das ist ja eine wirtschaftliche Chance, wenn man weiß, dass es 83% der Deutschen das nicht möchten in ihren Produkten. Und das ist halt eben auch so, es gibt halt Gerüchte, dass besonders große Marken dagegen halten. Und auch jetzt gerade aktuell ist es eben so, also unsere aktuelle Lage ist, dass wir unsere Petition gerade erweitern. Wir haben halt eben 6 Marken, Naturkosmetikmarken und auch unseren Partner Cocheck mit an Bord, um halt eben nochmal nachzufassen, zu sagen, so, also wir sind jetzt schon eine Gruppe, wie sieht es denn jetzt aus? Ja, also wie tritt Deutschland denn auf der EU-Ebene zum Beispiel auf? Also man kann dazu sagen, dass die EU-Ebene progressiver ist als Deutschland gerade. Also wenn man sich anschaut, auf der EU-Ebene ist es die Europäische Chemieagentur, die gerade in einem öffentlichen Konsultationsprozess die Meinung von verschiedenen Ländern einholt. Das sind halt verschiedene wissenschaftliche Projektgruppen, die halt eben auch die Meinung eben berücksichtigen. Wir haben da auch unter anderem auch kommentiert einen Report und da sieht man, dass diese Europäische Chemieagentur wirklich noch mal ein Stück progressiver ist. Also die nehmen jetzt zum Beispiel sogar eventuell in einem nächsten Schritt, also die Deadline ist jetzt im März, nehmen die vielleicht, weiten die nochmal die Kriterien ein bisschen aus. Also die sagen halt, es muss nicht nur abwaschbares Mikroplastik sein, was verboten wird, sondern eben auch Kosmetik, sondern eben auch Kosmetik, die man sich aufträgt. Und das heißt, im Rückschluss für mich, wahrscheinlich ist es dann doch vielleicht auch flüssiges Mikroplastik, denn naja, Kosmetik, die man sich aufträgt oder eben Cremes oder Make-up oder ähnliches, das man sich aufträgt, enthält ja dann keine Peeling-Partikel, sondern es muss ja irgendwie flüssig sein. Ja? Das heißt, irgendwie bewegt sich da was und es ist offen und das ist auch so sehr unsere Hoffnung, aber gleichzeitig fragen wir uns halt, und wie steht Deutschland jetzt dazu? Ja? Also wie vertritt Deutschland eben da eine Meinung auf der EU-Ebene? Genau. Okay.
Also das wäre ja super, wenn die EU da noch weiter Druck macht und Deutschland dann doch vielleicht mal nach 7 Jahren in diesem Dialog dann mal zu einer Entscheidung kommt. Aber was meinst du, wie ist das so realistisch betrachtet? Kann man das überhaupt sagen, dass man sagt, okay, gut, das ist jetzt irgendwann mal ein Ende absehbar und liebe Regierung, ihr habt jetzt Druck von verschiedenen Menschen, Organisationen und auch von verschiedenen anderen Ländern bekommen. Ihr müsst euch jetzt mal bewegen. Meinst du, ja gut, es ist vielleicht eher wie so ein Glaskugel gucken, ob das jetzt sich noch ein Jahr oder 2 oder 5 Jahre hinzieht?
Ja, das ist ein großes Fragezeichen. Und ich denke halt, dieses Jahr ist auf jeden Fall ein sehr entscheidendes Jahr. Also wir bleiben dran. Wir haben ja so 1, 2, 3 Kontakte im Umweltministerium und fassen da immer wieder nach. Wir haben auch beispielsweise ein Video, das im November zusammengeschnitten von unseren 100.000 Leuten, die unsere Petition unterschrieben haben und haben das Video zurückgespielt an das Ministerium mit Fragen, Kommentaren, Dokumentation des Prozesses und so weiter, damit wir halt auch mal schauen, okay, was genau wird denn jetzt vertreten? Ne? Also weil uns wurde geraten, ja, auf der EU-Ebene könnt ihr ja auch mal was beitragen und dokumentieren, kommentieren, haben wir auch gemacht als NGO, soweit wie wir können. Aber was genau macht Deutschland denn da? Ja, und das ist halt, also im Endeffekt ist dieses Jahr schon ein sehr entscheidendes Jahr, bloß wir haben kein Datum. Das ist nach wie vor ein großes Fragezeichen, wann genau dieser Kosmetikdialog endet. Und was auch sehr interessant oder spannend ist, ist, dass es Gerüchte gibt im Bereich der Wirtschaft, dass die Wirtschaft so sehr dagegen hält und da eventuell Klagen eingereicht werden oder ähnliches. Das ist halt momentan auch für uns so ein sehr spannendes Thema, wo wir ja noch weiter recherchieren müssen. Genau, also um deine Frage zu beantworten, wann ist es soweit?
Wenn du das wüsstest, ne, dann würdest du sagen, dann feierst du den Tag.
Ja, absolut. Und das ist natürlich, man braucht diesen sehr langen Atem. Also es ist ja so, auf der EU-Ebene kann es bis 6 Jahre dauern, im März wird der Konsultationsprozess abgeschlossen. Mhm. Dann wird es an die Europäische Kommission geleitet. Die Europäische Kommission berät dann und also es kann dann nochmal Monate oder ein Jahr dauern. Und wenn der Gesetzesbeschluss vorliegt, dann kann es auch nochmal 6 Jahre dauern, bis das Gesetz dann in den Ländern umgesetzt wird. Meiner Meinung nach. Also das, was ich, soweit ich informiere, ich bin ja keine Expertin, bin ja keine Politikerin, aber das, was man eben so weiß, was man liest etc. Deswegen, uns dauert das halt alles zu lange. Deswegen gibt es uns. Ja, also es ist halt, man braucht einen langen Atem, man braucht einen sehr langen Atem. Aber das bringt mich dann auch immer wieder zurück zu diesem Gefühl, warum mache ich das Ganze? Ich mache es, um etwas zu machen, um das Gefühl zu haben, in der Gruppe, man tut etwas. Und natürlich geht das, was wir tun, auch über das Thema Mikroplastik in Kosmetik hinaus. Es ist ja symbolisch, steht ja auch für das menschliche Verhalten, also unser Handeln. Hm. So, und das lässt sich dann ja auch übertragen auf viele die andere Bereiche. Also genau, man darf sich nicht davon runterkriegen lassen, ne? Dass es so lange dauert. Das ist so ein sehr entscheidender Punkt, ja.
Auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessiert, du sagtest, dass du dann mit der Ministerin, mit der Umweltministerin gesprochen hattest, ne? Wahrscheinlich. Mhm. Das ist dann ein Ansprechpartner. Wenn so rein aus menschlicher Sicht betrachtet, also ich frage mich gerade, wenn ich jetzt da mit der Ministerin spreche und die wirklich privat frage, unabhängig davon von ihrem Amt und den ganzen Kriterien, was sie denn beachten muss und wer was sagt und so weiter, wissen diese Menschen rein privat, was das Problem ist und wie stehen die selbst persönlich dazu? Also ich kann mir manchmal nicht vorstellen, wenn man so die Politik betrachtet, dass die, egal welche Dinge sie da auf der Agenda stehen haben, dass man persönliche Werte vertritt, aber dann in der Politik ganz anders handelt. Ich weiß nicht, muss da auch nicht wirklich jetzt eingehen, aber das ist so das, was mich jetzt so wahnsinnig interessieren würde, wenn man mit so einem Entscheider spricht, wie so das Gefühl ankommt, ob die das tatsächlich persönlich am liebsten umsetzen würden, aber sie können nicht, weil XYZ oder sie können es nicht so schnell, wie sie es gerne wollen.
Ja, ich denke, das ist eher so das Letztere. Also ich denke schon, dass viele Menschen heutzutage realisieren, dass es geht wirklich darum zu handeln. Aber die Arbeitsprozesse, die Entscheidungsprozesse, das System, so wie es aufgesetzt ist und vor allem die politische Machtverteilung ist halt so, wie sie gerade ist. Und das ist halt so, wenn man sich so ein bisschen mit dem Bereich Politik beschäftigt, dann sieht man eben auch, okay, also wenn es mal um die Position eines Politikers geht, in welchem Amt auch immer, ob jetzt Ministerin oder Abgeordnete im Bundestag, es geht ja immer darum, irgendwie auf welche Art und Weise ist seine Partei oder ihre Partei gerade aufgestellt und wer hat eben von wo, aus welcher Ecke irgendwas zu sagen. Und dann gibt es so Dokumente wie den Koalitionsvertrag. Ja. Es gibt halt irgendwie verschiedene Fluktuationen. Wie beliebt ist eine Partei? Dann passt sich eine Partei wieder der anderen an, damit sie halt weiterhin beliebt bleibt. Oder man orientiert sich an dem Koalitionsvertrag, in dem halt Mikroplastik nicht festgehalten ist, damit man überhaupt weiter im Amt bleibt oder Politik machen kann, weil man sonst gegen den Vertrag verstößt. Das sind halt so ganz viele komplexe Zusammenhänge. Und die machen halt verlangsamen das alles. Und das ist halt eben auch das, was ich irgendwie immer zwischenzeitlich denke. Wir leben ja in einer Zeit, das sehen wir auch mit dem Klimawandel, es braucht ja wirklich mutige Menschen und viel zügigere andere Arbeitsprozesse. Ja? Also ja. Es geht eigentlich gar nicht anders, wenn wir wirklich Veränderungen bewirken wollen. Ne?
Weil wir es ja auch müssen, ne, in der gegebenen Zeit, 10, 12 Jahre maximal, wo wir tatsächlich handeln müssen, um irgendwas zu verändern auf dieser Welt, jetzt im Klimawandel gesprochen. Und wenn ich mir so vorstelle, so im Kleinen, was Mikroplastik, wenn das verboten werden würde, was ja ein super Punkt und wichtiger Punkt ist, aber wenn das schon so ewig dauert, dann frage ich mich, ey Leute, was passiert denn da oben überhaupt?
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich ein frustrierendes Gefühl für jeden Menschen, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, so der vielleicht auch ungeduldig ist und sagt, ey, wir haben eine ganze Liste, jetzt lass uns mal anfangen, lass mal umsetzen.
Ja, und ich meine, du sprichst einen ganz interessanten Punkt an, denn im Endeffekt, wenn man wirklich zurückgeht an die Wurzel des Problems, ja, zurück zur Wurzel, es geht halt um die Orientierung unserer Gesellschaft, unsere Orientierung an bestimmten Werten und die Priorisierung. Also was priorisieren wir? Die Gesundheit, die Zukunft des Planeten, das Klima etc. und unsere eigene Gesundheit, die Gesundheit der Natur? Oder stecken wir immer noch in diesem Ideal oder in dieser Idealvorstellung oder dieser Utopie, kann ich es auch nennen, also die Utopie des ständigen endlosen Wachstums?
Ja, schön gesagt, ja.
Denn ständiges, endloses Wachstum gibt es nicht. Und wenn man jetzt mal noch einen Schritt weiter geht, schaut man sich dies global an, ja, dann kann man auch wiederum sagen, die Globalisierung ist echt ein Problem. Denn im Endeffekt ist es ja so, dass aus anderen Ländern wahnsinnig viele günstige Produkte eben eingeführt werden. So, und das ist natürlich, einerseits freut man sich, okay, da gibt es Austausch und wir sind alle vernetzt und so weiter. aber gleichzeitig baut das wahnsinnigen Druck auf. Ja? Also der Druck auf die Wirtschaft, im Wettbewerb mitzuhalten, ist ja viel, viel größer, wenn die Welt verbunden ist und aus anderen Ländern günstige Produkte kommen, als wenn man eben auf der lokalen Ebene weiter agiert. So. Und das ist halt eben, also im Grunde muss am besten, also man kann natürlich das Problem immer weiter ausweiten, das bringt halt eben auch nichts, aber am besten ist es halt, denke ich, halt eben auch als Unternehmen irgendwie an diese Wachstumsideologie vielleicht da mal ranzugehen. Ne? Denn das ist halt das spricht da Konsumenten auch an. So, das ist ja auch das, was die Leute attraktiv finden. So, und das würde ich mir halt mehr wünschen.
Ja, also dieses Thema Selbstverantwortung, gerade auch von Unternehmen und Herstellern an sich, ne, das ist doch jetzt die Zeit, wo ich frage mich auch so ganz eigennützig aus Marketing-Sicht zu sagen, ey, liebes Unternehmen, wie du anfangs schon gesagt hast, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Du kannst damit ja auch Geld verdienen, wenn du dich in eine gewisse Richtung, in eine grünere, wirklich nachhaltige Richtung drehst. Das weiß ich nicht, warum so viele Unternehmen sich das noch nicht trauen, weil wann, wenn nicht jetzt, ne? Und in den nächsten 10 Jahren. Und selbst wenn sie es nur machen, nur in Anführungsstrichen, um weiter wirtschaftlich zu wachsen, aber dann doch nicht mit umweltschädlichen Produkten. Also ich weiß nicht, worauf warten die ganzen Leute? Also deswegen ist es dieser Oberbegriff Verantwortung, finde ich, ist sehr, sehr wichtig in diesem Bereich.
Absolut. Und ich glaube auch, dass es eine Generationsfrage ist einerseits. Ich denke, dass das habe ich eben auch in den letzten Monaten gesehen, also wo wir auch so in einem Programm Act on Plastic mit dabei waren, sind, wo halt 100 Startups aus ganz Deutschland, über 100 zusammenkommen, sich dem Plastikproblem widmen. Man sieht halt eben in neuen Generationen oder jüngeren Generationen hat man eben nicht so dieses in alten Strukturen denken und an diesem dieser Wachstumsideologie festhalten, sondern eben in allererster Linie die Nachhaltigkeit des Produkts, die steht im Vordergrund. Und also es ist halt, ich würde mir sehr wünschen, dass so große Marken auf irgendeine Art und Weise da vielleicht auch mal ein bisschen radikal, ich weiß, radikal ist ein Wort, das so ein bisschen negativ besetzt ist, aber in meinem Fall, also jetzt denke ich so, ja, wir brauchen einfach radikalen Wandel, weil also wir haben nicht mehr viel Zeit.
Stimme ich dir vor.
Ja, also das Unternehmen, also diese, ich sage jetzt mal alten weißen Herren, auf irgendeine Art und Weise über ihren Schatten springen können und und da vielleicht irgendwie auch was bewegen würden. So, das würde ich mir sehr wünschen. Ja.
Das wär's. wir haben, ich bin ja noch Optimist oder ich habe letztens irgendwo gelesen, Possibilitist oder so. Nee, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja. So, dass man wirklich die Möglichkeiten sieht, also nicht optimistisch und naiv zu sein bei den ganzen Sachen, die in unserer Welt alles passiert. Aber ja, mal sehen, was da so generell die nächsten Jahre passiert. Aber nochmal zurück zum Thema Verantwortung. Wenn man das jetzt auf den Verbraucher runterbricht, also ich bin ja auch nicht dafür, dass alles und alle möglichen Sachen nur der Verbraucher und der Konsument am Ende regeln soll, indem dass er sich informiert, was kaufe ich nicht und so weiter. Aber was meinst du, was kann jeder wirklich selber machen, in Bezug vor allem jetzt auf das Thema Mikroplastik, um da wirklich ein Teil der Lösung zu sein, anstatt zu warten, dass die Politik irgendwie mal aus dem Knick kommt?
Ja, also es ist im Endeffekt, also in verschiedenen Bereichen, also wenn man so ganz oben ansetzt, dieser Punkt Müllvermeidung, Zero Waste, Plastik wird zu Mikroplastik. Also man weiß irgendwie, dass der größte Teil des Plastiks, zum Beispiel jetzt mal, ich gehe gleich auch nochmal auf Mikroplastik in Kosmetik ein, aber wenn wir da mal mit dem großen Teil anfangen, mit dem Volumen an Verpackungsmüll, das ist ja das größte Volumen an Plastik, was wir generieren, da geht es natürlich darum, erstmal zu schauen, Zero Waste, auf welche Art und Weise kann ich Zero Waste einkaufen? Wo ist der nächste Wochenmarkt, wo ich ohne Plastik einkaufen kann und wo ich einfach meine Tasche mitnehme beispielsweise? Wie kann ich Produkte wiederverwenden? Also Verpackung vermeiden, ist Zero Waste ist ein ganz großer Anteil. Dann als nächstes idealerweise, jetzt springe ich mal zu Mikroplastik in einem anderen Bereich, der aber auch einen großen Teil ausmacht, Reifenabrieb. Natürlich, wenn wir weniger Auto fahren, natürlich haben Fahrrad übrigens ist ein kleines Problem, da wird nämlich auch Reifenabrieb generiert.
Ach Gott. Ja, von den Turnschuhen am besten auch, wenn man irgendwie über die Straße
läuft. Ja, von Schuhen auch. Ja, das ist wirklich problematisch. Ja. Aber im Grunde, also ich denke mal so, also Autos. Von dem, was ich erfahren habe, ist der Autoanteil immer noch der größte. Also da kann man natürlich auch, man kann auf jeden Fall, also ich meine, das Auto ist ja auch nochmal dann hinzu, natürlich die Abgase und CO2, irgendwie Volumen an CO2, ob jetzt in der Produktion oder eben die Abgase. Das macht halt eben einen großen Teil, halt Auto vermeiden, okay, das ist auch mal so ein Ding. Dann, was so Mikroplastik in Kosmetik angeht, ist es halt so, da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten mittlerweile. Also das ist halt, sind zum Beispiel, ich mag gern Apps, also ich mag zum Beispiel, es ist, erleichtert halt einfach den Kauf, die Kaufentscheidung. Also wenn man,
Codecheck, ja klar,
auf jeden Fall. Codecheck, ToxFox ist super und das ist halt so, da kriegt man schon, man kriegt relativ schnell auch ein Gefühl und einen Blick dafür, was eigentlich geht und was nicht geht. Also wenn man beispielsweise in Richtung Naturkosmetik sowieso denkt, das ist schon mal eine gute Richtung, ja, dann kann man eben, muss man halt irgendwie so ein bisschen genauer dann hinschauen. Also wenn man, wenn jemand Interesse hat da draußen, also wenn man auf die Inhaltsstoffe zum Beispiel schaut, die Liste des Produkts Poly, alles was mit Poly anfängt, ist schon mal so ein bisschen so ein kleines Alarmsignal. Das sind nämlich die Polymere. Polymere sind ja Kunststoff, Plastik. Das ist immer so eine Sache, die interessiert mich einfach mittlerweile. Ich schaue da automatisch drauf und lege es dann auch wieder weg, wenn ich irgendwo Poly lese. Aber diese Apps, die sind da wirklich im Grunde mittlerweile so gut entwickelt, dass man die ganz einfach beim Einkaufen verwenden kann. Was natürlich auch super ist, ist Kosmetik selber machen. Das habe ich jetzt mal letzten Winter versucht. Beziehungsweise es lief auch ganz gut. Also zum Beispiel Lippenpflege, Body Butter habe ich selbst gemacht. Das ist eine schöne Sache. Das macht auch Spaß, finde ich. Da gibt es mittlerweile auch wirklich viele Anleitungen online. So, genau. Das sind halt so die Sachen, die mir jetzt so gerade spontan einfallen. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall gerade so der leichteste Einstieg, ne? Wenn du jetzt noch nicht sagst, okay, ich möchte ein Stück Seife, Haarseife und was weiß ich, ne? Das Duschgel und Shampoo, das klassische ersetzen durch ein Stück Seife. Was wollte ich sagen? Ja, das ist also, dass du damit anfängst zu gucken, überhaupt im Bad mal Codecheck zu benutzen, abzuscannen, okay, was nutze ich eigentlich? Dann zu gucken, okay, gut, dann nehme ich halt ein anderes, wo das nicht drin ist und habe halt trotzdem nicht noch die Plastikverpackung drumherum. Und dann halt wirklich der nächste Schritt, okay, dann vielleicht doch ein Stück Seife oder ich mache es selber. Ne? Weil es gibt ja wirklich so viele tolle Produkte mittlerweile auch von vielen tollen Startups, die eben kein Mikroplastik enthalten, vegan sind und fair produziert und keine Ahnung was. Also es gibt ja so tolle Unternehmen, die man unterstützen kann.
Absolut, genau. Und ein interessantes Thema fällt mir jetzt gerade noch ein, was natürlich eine große Rolle spielt, und das ist wirklich auch ein großes Problemthema, ist natürlich der Bereich Mode, ne?
Oh ja,
also Mode ist halt ja,
in den Fasern, ja.
Ja, wir haben ja überall Polyester. Polyester, der günstige, ölbasierte Stoff, ja, der ja eigentlich Plastik ist, kennt wahrscheinlich jeder. So, und das ist halt auch so, also bei mir, ich habe wirklich mein Konsumverhalten auch in den letzten 2 Jahren so geändert, dass ich versuche, also kaufen tue ich sowieso relativ wenig, auch Klamotten irgendwie, wenn dann Secondhand, aber ich versuche auch wirklich natürliche Materialien vorzuziehen. Ne? Das gelingt, ich weiß, es gelingt nicht immer, aber was natürlich, also ganz ehrlich, ist es auch noch ziemlich schwer für mich irgendwie, dem halt genau nachzugehen. Also ich hatte es gibt den, wie heißt es, Guppy Friend, glaube ich.
Ja, genau.
Ja.
Es gibt auch sogar noch einen zweiten vom Hersteller Hara, so ein Wäschesack einfach, ne? Das meinst du?
Genau.
Ja, genau, dass man den benutzt, wenn man gerade Sportkleidung oder sowas hat. Das ist ja meistens aus Polyesterfasern, dass man das dann, bevor man das in die Waschmaschine schmeißt, in so einen Sack packt und das dann wäscht. Dann werden die Fasern aufgefangen, ne?
Genau, ja. Also es gibt schon so Ansätze und natürlich kann man das wiederum als Konsument dem so nachgehen. Das ist ja auch gut und vor allem, wenn wir jetzt drüber sprechen für die Leute, die zuhören, was natürlich auch interessant ist, ist, dass man eben auch wiederum auf der anderen Ebene was, also versuchen kann zu bewirken. Also es gibt zum Beispiel Petitionen, was die irgendwie auf zum Thema vierte Klärstufe da in dem Bereich ansetzen. Und ich denke mal, so Petitionen im Bereich Mode und die Modeindustrie, da passiert ja auch schon ganz viel im Bereich Nachhaltigkeit, aber das ist auf jeden Fall noch ein sehr offenes, weites Feld. Da kann auch viel mehr passieren, ja, denke ich.
Das mit dem Thema Petition, da packe ich auch einen Link in die Shownotes von dieser Folge, weil die Petition von euch, die läuft ja generell noch, ne? Die läuft ja weiterhin. Genau. Also da können Menschen immer noch unterschreiben und ihre Stimme abgeben, dass der Dialog
sehr gern
weitergeführt wird und irgendwann mal zum Abschluss kommt. Ja.
Sehr gern.
Ich glaube, da waren ziemlich viele Sachen dabei, auch sehr spannende Insights von so einem wirklich Expertin, die jetzt direkt so da dran ist an dem Thema. Und ich bin als Ozeankind, oder wir kämpfen ja beide quasi für das Gleiche, aber ich bin froh, weil ich bin nicht der Mensch, der eben das mit den Politikern und dieses gefühlte Nicht-Vorankommen, auch wenn man vorankommt in den Schritten, da bin ich super erleichtert und glücklich, dass es Menschen und Organisationen wie euch gibt, die sich genau diesem Thema verschrieben haben und da
ja, danke schön.
Schön auf den Füßen, auf den Fersen bleiben. Das finde ich
super. Ja, danke schön. Freut mich sehr, ja. Also im Endeffekt, ja, es baut sich so ein Wissen auf, aber ich kann auch an dieser Stelle so ein bisschen jedem halt auch nochmal so mitgeben. Ich weiß, es ist am Anfang so ein Feld, wo man sich denkt so, oh nee, also Politiker, Politik, man winkt das mal so ab, ne? Es ist halt so, oh, Lobbyismus und so weiter und da kommt man ja eh nicht weiter und so. Aber es gibt Bürgersprechstunden und es gibt auch Politiker, wo man halt vor allem in der Gruppe was bewegen kann. Ich habe nämlich eine gute Erfahrung gemacht vor ein paar Jahren, wo wir was als NGO wirklich bewegt haben. Wir waren nur 6 Leute. Und mit dieser Erfahrung bin ich halt jetzt weitergezogen und ich kann halt jeden nur ermutigen, sich nicht einfach so mit den Dingen zufrieden zu geben, sozusagen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil wirklich jeder Einzelne kann was erreichen und wenn man sich dann mit Gleichgesinnten zusammentut, dann ist man natürlich noch viel stärker und kann was erreichen, auch auf der politischen Ebene.
Genau, sowohl als auch Ebene als auch Erde.
Ja. Genau. Ja, sehr schön. Wie können dich denn die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt denn noch erreichen? Auf welchen Kanälen kann man sich noch informieren? Gibt es irgendwas Tolles jetzt, was in Zukunft ansteht, wenn man gerade so ein Kunstliebhaber ist, was man...
Ja, danke für die Überleitung. wir sind in den sozialen Medien überall erreichbar. Bei Fragen oder Anregungen freue ich mich auch sehr über eine E-Mail an info@ocean-now.org. Und zu dem, was gerade ansteht, wir planen eine ganz spannende Geschichte, nämlich eine Kunstausstellung, die heißt From the Coastline in Between Plastic Environments. Mm. Und die wird am 9. April starten, für 4 Wochen laufen in Berlin im Haus für Statistik, ganz zentral am Alex. Wir werden 10 bis 12 Künstler an Bord haben, die sich mit dem Thema Mikroplastik auseinandersetzen und auch vor allem mit dem Thema Mensch und Ozean oder Mensch und Natur. Und wir haben, also es ist auch ein Programm, also wir haben Workshops, Talks, Plenumsdiskussionen. Es gibt direkte, konkrete Handlungsmöglichkeiten, die wir anbringen und weitervermitteln möchten. Und ja, dazu lade ich natürlich alle sehr herzlich ein. Das wird großartig werden. Ja,
das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, wir sind selber im April nicht in Deutschland, sonst würden wir da selber mal vorbeikommen. Aber ich glaube, es wird großartig, wenn jeder die Chance hat, in Berlin sich das anzugucken, gerne dahin gehen. Ich packe alles in die Shownotes rein und dann drücke ich dir, Maike, und eurem ganzen Team ganz feste die Daumen, dass da bei all dem, was
Dankeschön.
Ihr macht, dass ihr da mit so viel Engagement und Liebe und Herzblut dabei bleibt, wie es bisher ist.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Marina. Es hat mich super gefreut, war für das sehr, sehr angenehme Gespräch. Und ich drücke euch genauso die Daumen. Ich finde das auch total klasse, was ihr macht. Und würde mich auch freuen, dass wir dann irgendwie irgendwann später nochmal zusammenkommen. Vielleicht kann man was zusammen machen. Das wäre super.
Ja, das wäre super, ja. Wir gucken mal, was die Zukunft so bringt.
Wunderbar. So,
danke dir fürs Gespräch, liebe Maike.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass so einige Aha-Erlebnisse dabei waren und dass du jetzt dein Badezimmer auf jeden Fall mal auf Mikroplastik untersuchst und dann vielleicht das eine oder andere Produkt einfach austauscht. Denn nichts ist einfacher, als wirklich ein anderes, umweltfreundlicheres und vielleicht auch plastikfreies Produkt zu kaufen und dann einfach zu benutzen. Ja, das war's mit dieser 5. Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer sehr auf dein Feedback und zwar, komm einfach rüber zu Instagram @ozeankind.ev, lass uns deine Gedanken da, dein Feedback und teil diese Folge super gerne mit all den Menschen, die du kennst. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dahin.